Willkommen auf der EduCouch. In diesem Podcast diskutieren wir mit visionären Menschen über digitale Bildung und Gesellschaft. Warum? Weil wir uns inspirieren lassen wollen, um gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen, dem Think Tank der digitalen Bildungsrevolution. Der heutige Gastgeber ist Florian Sochazzi. Er will Dinge verändern, und zwar so schnell und gründlich wie möglich. Um zu verstehen, wie das gelingen kann, braucht er ständigen Input. Was er heute für diese Mission lernt, erfahrt ihr jetzt auf der EduCouch.
In dieser Ausgabe mit dem Fernsehmoderator, Schauspieler und Autor Ralf Kaspers.
Ich bin kein Schauspieler. Ich weiß nicht, wieso das immer wieder in den Listen oder Porträts von mir drinsteht. Ich habe mal bei einem Film, bei zwei mitgemacht, aber ich bin kein Schauspieler.
Okay, das heißt, was du bei Wissen macht A und bei Sendung mit der Maus und so machst, ist keine Rolle, das bist du.
Ich fürchte ja. Ich habe nicht viele Freunde. Ich bin wirklich ein Klugscheißer. Und wenn wir auf Partys sind, dann stellt mir keiner mehr Fragen.
Gut, damit auch gleich die Aufwärmfrage zum Thema Bildung. Wie dürfen wir uns denn den kleinen Ralf in seiner eigenen Schulzeit vorstellen? Klassenclown, Streber, Vollchaot, Träumer, Klugscheißer, irgendwas dazwischen?
Ich war sehr unauffällig und ich glaube, die meisten Lehrer erinnern sich gar nicht mehr an mich. Ich war so richtig wenn man sich so eine Gaußsche Normalverteilung anschaut, ich war sozusagen genau da oben an dem Scheitelpunkt der Kurve, mal ein bisschen weiter Richtung 4 und 5 gerutscht, aber im Grunde war ich so richtig der absolute Durchschnitt und mehr nicht.
Okay. Gibt es irgendwas, was dich damals in der Schule schon genervt hat, wo dir damals als Schüler schon klar war, das müsste eigentlich anders sein, damit Typen wie ich vielleicht nicht nur in der Gaußschen Kurve in der Mitte sein und völlig unauffällig sind? Was bräuchte ich eigentlich, um mich hier zu entfalten?
Mein Mathelehrer in der 7. Klasse, den haben wir dann neu bekommen und wir haben die erste Arbeit geschrieben und der war sehr darauf bedacht, dass wir normgerecht schreiben. Also die Buchstaben mussten normgerecht sein. Und weil wir wahrscheinlich alle total die Sauklauen hatten bei uns, wurde erstmal nach der ersten Arbeit, mussten wir ins Mathearbeitsheft Schreibübungen machen. Wir mussten 5 Zeilen 5 und S schreiben, sodass man das gut unterscheiden kann. Wir mussten mehrere Zeilen Zs und Zweien schreiben. Wir mussten gucken, dass die U's nicht wie N's aussehen, die kleinen und so weiter und so fort. Und wichtig war, dass wir in Grün schreiben, weil Schwarz und Blau war uns vorbehalten für die Arbeiten. Rot war sozusagen seine Korrekturfarbe. Und so ging's im Grunde die ganze restliche Zeit. Und wir haben uns mit Sachen aufgehalten, die eigentlich mit Mathe so nicht viel zu tun haben. Dementsprechend wenig haben wir da gelernt. Bei Geschichte war es so, wir saßen, und es war so absoluter Frontalunterricht, unser Geschichtslehrer, der war total nett und war freundlich, aber er hat eigentlich nur uns aus dem Geschichtsbuch vorlesen lassen. Und es war so langweilig. Ich meine, das war so richtig zum Einschlafen. Ich konnte mir nichts merken, weil es mich null interessiert hat. Das führt mich dahin, was ist toll oder was hätte ich mir gewünscht? Damals konnte ich das gar nicht so formulieren, aber heute weiß ich, also wenn man sich als Lehrer für irgendein Fach entscheidet, dann macht man das hoffentlich nicht so, wie manche Leute Jura oder BWL studieren, weil einem nichts Besseres einfällt, sondern weil man irgendwie ein großes Interesse an einem Fach hat oder ein großes Interesse daran hat, was weiterzugeben. Und das bedeutet, ich stelle mir es mal so vor, als würde da so ein inneres Feuer lodern für ein bestimmtes Fach. Und das möchte man eigentlich jungen Menschen weitergeben, die sagen, das ist deshalb so toll, weil man das und das damit machen kann. Und dass es dann trotzdem so viele Lehrer bei uns gab, die das anscheinend vergessen haben, warum sie sich damals für dieses Fach entschieden haben, das war echt schade. Weil wir hatten auch Lehrer, die waren super, wo man das Gefühl hatte, ach, deshalb ist das so toll, das Fach. Aber die sind irgendwie in der Unterzahl gewesen. Aber lustigerweise, das waren genau die Lehrer, bei denen ich am meisten gelernt habe. Also Es kommt weniger, glaube ich, an darauf, dass man den Stoff vermittelt bekommt, dass man am Ende weiß, wie die binomischen Formeln sind, um mal bei Mathe zu bleiben, sondern es kommt einfach darauf an, dass man den Schülerinnen und Schülern vermittelt, dass es Spaß macht, sich mit einer bestimmten Sache zu beschäftigen. Also, dass das Lernen nicht ergebnisorientiert ist, sondern dass das Lernen vielleicht prozessorientiert ist. Dass es auch okay ist, wenn man Sachen wieder vergisst, weil man weiß, wo man nachschlagen kann beispielsweise. Dass einfach das Lernen an sich Spaß macht. Und das macht Kindern ja Spaß. Also jedes Kind, das noch nicht in der weiterführenden Schule ist, lernt ja total gerne. Und ich kriege das ja auch bei uns in den Sendungen mit, die werden ja total gerne geguckt. Nicht, weil man was lernt oder weil wir es unterhaltsam machen, sondern wahrscheinlich, weil wir keine Noten geben und weil man völlig drucklos irgendwas mitnehmen kann. Und es ist auch okay, wenn man was nicht versteht oder nicht mitnimmt. Mut zur Lücke. Und das gibt's oder gab es zumindest bei mir damals nicht so. Und das ist eigentlich echt schade.
Das würde meine These bestätigen, warum du auch bei Eltern so beliebt bist. Daneben, dass du einen Humor etabliert hast, der sozusagen generationenübergreifend auch funktioniert. Nämlich, dass sie sich eigentlich für sich selber schon einen Lehrer wie dich gewünscht hätten und sich jetzt für ihre Kinder so einen Lehrer wünschen wie du, nämlich der für Themen brennt und der da voll einsteigt. Wäre es nicht, um das jetzt mal konsequent zu Ende denken, wir haben viele Lehrer, die nicht so sind, wir haben alle die Erfahrung gemacht, nehme ich mal an, wäre es nicht eigentlich sinnvoll, Typen wie dich per Video in eine Schule zu bringen, da die Begeisterung mitzunehmen und den Rest des Tages Sport, Kunst und Werken zu machen?
Ja, danke. Ihr klatscht so lange, bis ihr die ersten Noten von mir bekommen habt. Weiß ich nicht. Das ist natürlich einfach für mich zu sagen, ja klar, weil ich bin sowieso der Beste und so. Aber das Tolle bei uns ist, dass wir keinen Lehrplan haben. Wenn uns was interessiert, dann nehmen wir das als Thema und machen das. Und in der Schule gibt es einen Lehrplan, der muss irgendwie eingehalten werden. Jetzt könnte man überlegen, vielleicht ist ein Lehrplan gar nicht mal so zeitgemäß. Vielleicht müsste man eher sich eine Packung Streichhölzer nehmen und gucken, was man damit alles anstellen kann. Und ich meine jetzt nicht nur Sachen in Brand stecken, sondern da kann man eben viel mitmachen. Man kann viel mit lernen und man lernt eben durchs Tun und nicht durchs irgendwo sitzen und was erzählt bekommen.
Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass du möglicherweise ein sehr breit interessierter Typ bist. In der Wikipedia habe ich folgenden Satz über dich gefunden. Den fand, habe ich laut gelacht beim Frühstück im Hotel und Leute haben mich komisch angeguckt. Nach dem Zivildienst in der Pathologie und Arbeiten in einem Schlachthof und einer Werbeagentur absolvierte Kaspers diverse Praktika im technischen Bereich. Schlachthof, Pathologie, Werbeagentur, ist ja eigentlich völlig wurscht, was du machst. Hauptsache, es ist irgendwie spannend, wo es ist.
Ich wollte mit Menschen arbeiten. Und mit Tieren. Und ich rede nicht gern so viel. Das heißt, da war das... Nee, das stimmt natürlich nicht. Hat sich so ergeben. Und ich versuche immer auch auszuloten, wie weit ich denn gehen kann. Ganz zur Freude der Redakteure, mit denen ich zusammenarbeite. Also, ja, das war, ich bin vielfach, vielseitig interessiert, das stimmt. Und ich finde überall irgendetwas, was, wo ich hängen bleibe. So ein Haken im Schlachthof ist sehr interessant. Da kann man also vieles dran aufhängen. Und ich habe gemerkt, man braucht solche Haken auch in anderen Bereichen, um hängen zu bleiben und um, ja, so ein Interesse auch zu entfachen. Und das lernt man natürlich beim Fernsehen ganz extrem. Das beste Beispiel ist eine Geschichte, die mal von Christoph gemacht worden ist. Ihr kennt alle Christoph, oder? Und der hatte mal die Aufgabe zu erklären, wie ein Brühwürstchen hergestellt wird, was echt super langweilig ist eigentlich, weil man hat diese Brühmasse, man hat den Darm, die Brühmasse kommt in den Darm, dann wird es noch irgendwie geräuchert und man will automatisch anfangen zu gähnen. Und daraus einen Film zu machen, ist echt undankbar. Und dann ist Christoph aber aufgefallen, nachdem er sich so die Würstchen angeschaut hat, und das ist auch ganz wichtig, Sachen in die Hand zu nehmen und die zu verdrehen und aus allen möglichen Sachen, aus allen möglichen Richtungen anzuschauen, um was zu begreifen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihm ist aufgefallen, dass alle Würstchen, und wirklich alle Würstchen, einen Knick haben. Die haben alle oben einen Knick. Und als er das so festgestellt hat und gemerkt hat, dass es wirklich bei allen Wiener Würstchen so ist, da hat er den Haken, an dem er sozusagen die Geschichte aufhängen konnte. Und zwar hat er was draus gemacht, er hat einfach diese Behauptung hat gesagt, ich habe festgestellt, alle Würstchen haben Knick. Wo kriegen die den Knick? Wo kommt der her? Und dann konnte er diese ganze Herstellungsgeschichte zeigen und immer wieder fragen, entsteht hier der Knick? Nee, immer noch nicht, also müssen wir weiter gucken. So dass man eigentlich als Zuschauer immer darauf gewartet hat, okay, wann kommt die Lösung für diese Frage? Wann kommt die Antwort? Wo kommt dieser scheiß Knick her? Und man hat gar nicht gemerkt, wie man so im Vorbeigehen im Grunde diese ganze Herstellungsgeschichte mitbekommen hat. Und am Ende sah man dann, wie die Würstchen zum Räuchern auf so Stangen aufgehangen worden sind, immer paarweise, und die Stange sich eben da so reingedrückt hat in das Würstchen, und da entstand der Knick. Und weil alle Würstchen nach demselben Prinzip immer so hergestellt worden sind, hatten alle Würstchen da oben, wo die zusammenhängen, diesen Knick. Und dann wusste man das, wo der Knick herkommt, und hatte zufälligerweise dann nebenher auch gelernt, wie so ein Würstchen hergestellt wird. Und es war gar nicht mehr so langweilig, weil er einen Haken gefunden hat, wo man die Geschichte dran aufhängen konnte. Und das ist so eine der Hauptaufgaben eigentlich von uns.
Ich fasse zusammen, es gibt keine langweiligen Themen.
Richtig. Nee, es gibt keine langweiligen Themen.
Nochmal zurück so ein bisschen zum Thema Lernen und Schule. Du giltst ja so als radikal kreative Kraft im Kinderfernsehen zumindest. Ja, ich sag das jetzt einfach mal so. Würden mir die Leute hier zustimmen? Ja. Okay. Ich behaupte das jetzt einfach mal. Kann man Kreativität lernen? Was müsste man dazu in der Schule machen, dass man Typen wie dich fördert? Oder ist es eigentlich völlig egal, was wir dazu in der Schule machen, weil Leute wie du immer einen Weg finden werden, Themen spannend aufzubereiten, ihr Ding zu machen?
Ja, also Leute wie ich finden immer einen Weg, Unsinn zu machen. Das hat auch viel mit Langeweile zu tun oder Müdigkeit. Aber Kreativität kann man natürlich lernen. Ich glaube, das große Problem bei uns in der Schule oder in den Schulen allgemein ist, dass es bestraft wird, wenn man was falsch macht. Also wenn ich in einer Arbeit nur falsche Antworten gebe, bekomme ich eine schlechte Note. Das ist so die Strafe. Ich muss also gucken, dass das alles, was ich sage, richtig ist, damit ich eine gute Note bekomme, damit ich weiterkomme. Entweder in die nächste Klasse versetzt werde oder im Leben weiterkomme. Das ist das, was uns vermittelt wird. Und das ist total falsch, finde ich. Also ich merke bei meiner Arbeit, die besten Sachen passieren dann, wenn ich Sachen falsch mache. Oder wenn Sachen nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Oder wenn ich zwei Sachen nehme und die zusammenwürfel, die man sonst niemals zusammenwürfeln würde, und plötzlich entsteht dabei was Neues. Und das ist ja das, was Kreativität ausmacht, dass man guckt, was kann man denn Neues machen? Dass da viel Schwachsinn bei entsteht, ist auch klar. Also eigentlich muss man davon ausgehen, für eine gute Idee oder für einen guten Gedanken muss ich 9 schlechte haben. Aber diese 9 schlechten Gedanken, die werden in der Schule bestraft. Und das ist eigentlich doof. Eigentlich müsste man viel mehr beigebracht bekommen, auszuprobieren und zu scheitern und wieder weiter auszuprobieren. Also für mich ist immer so, auf die Nase zu fallen, ist immer noch eine Bewegung nach vorne, und das ist immer noch besser, als stehen zu bleiben und sich gar nicht mehr zu bewegen. Aber das ist eher das, was so bei uns beigebracht wird, ist zumindest mein Eindruck noch von meiner Schulzeit. Bloß nichts falsch machen und aus Angst, irgendetwas falsch, eine falsche Antwort zu geben, sich auch nicht mal mehr zu melden, was ja total blödsinnig ist eigentlich. Und da so eine Kultur zu fördern, die Fehler zulässt und die auch ganz klar sagt, Fehler sind das, was uns zu dem geworden ließ, was wir sind. Also wir lernen ja nicht durch Versuch und alles richtig machen, sondern wir lernen durch Versuch und Irrtum. Und das ist das, was gar nicht so gefördert wird, ist mein Eindruck. Aber vielleicht vertue ich mich inzwischen da auch und es ist alles ganz anders geworden.
Das würde ich eher bezweifeln, dass alles anders geworden ist. Ich frage mal ganz konkret nach. Wir vom Institut für Digitales Lernen konzipieren gerade eine Schule in virtueller Realität. Warum tun wir das? Weil wir erstmal alles, was wir gerade in der Schule finden, erstmal auf den Sperrmüll werfen würden und auf einer grünen Wiese komplett neu denken. Wie müsste Schule, also frei von der Brandschutznorm, der DIN-Norm, des bürokratischen Apparats, eigentlich funktionieren, damit Lernen wieder Spaß macht, damit Lernen wieder intrinsisch motiviert ist, damit Lernen wieder das ist, was es eigentlich sein sollte? Welche Fehler sollten wir dabei nicht machen oder was sollten wir dabei mitdenken, wenn wir so ein Ding bauen?
Wenn ich das jetzt wüsste, dann wäre ich, glaube ich, das wäre super. Wichtig ist, finde ich, dass man jedes einzelne Kind sieht. Die meisten Schulen, die haben halt Klassenverbände und es gibt keinen individuell angefertigten Lehrplan oder so. Ich interessiere mich vielleicht für Philosophie und der andere findet es zum Kotzen, wie endlos lang Kant seine Sätze formuliert. Und der andere findet Zahlen super und wieder einer redet gerne und liest gern Gedichte. Und das wird aber total ignoriert, was jetzt so die Vorlieben von den einzelnen Schülerinnen und Schülern sind. Und das ist total schade, weil man kann ja nur das eigentlich so richtig lernen, was einen interessiert. Natürlich haben Erwachsene auch die Aufgabe, im Grunde zu zeigen, was es auf der Welt sonst noch alles gibt. Also man muss ja den Horizont irgendwie erweitern, dass man nicht so in diesem Tunnelblick bleibt. Aber dieses Individualisieren von Lernen, das ist total wichtig. Und das ist das Schwierigste und wahrscheinlich auch das Teuerste, weshalb das eben nicht so einfach gemacht wird. Und sich die Hände dreckig machen, ist auch wichtig. Deshalb, so interessant es klingt, eine virtuelle Schulklasse zu machen, aber ich finde, so Primärerfahrung trumpft Sekundärerfahrung immer. Also es ist das eine, wenn mir Leute im Fernsehen zugucken, wie ich im Dreck rumwühle, aber es ist was ganz anderes, wenn man selbst im Dreck rumwühlt und guckt, was man da alles findet. Und das ist total wichtig.
Würde ich dir unbedingt recht geben wollen. Mein Ziel wäre auch, das so zu bauen, dass ich auch die maximale Individualisierung habe und dann ganz viel Zeit habe, rausgehen und im Dreck zu wühlen. Weil das tun wir ja heute in der Schule ja auch nicht. Zum Schluss habe ich immer eine ganz offene Frage. Wir haben heute ein paar Themen besprochen. Welche Themen haben wir nicht besprochen, die wir eigentlich besprechen hätten sollen, weil sie super wichtig sind für dich?
Jetzt was Bildung angeht.
Zum Beispiel.
Also, wie wichtig so die verschiedenen Fächer sind oder ob es total antiquiert ist, Wissen so aufzuteilen in Mathe, Physik, Chemie, Biologie oder ob es nicht viel besser wäre, das alles in eins zu packen und dann zu gucken, guck mal, das ist ein mathematischer Aspekt von dem Ding, was wir gerade lernen und das ist vielleicht ein künstlerischer Aspekt und das ist vielleicht der physikalische Aspekt von dem Ding, was wir uns gerade angucken und dann zu merken, dass alles zusammengehört und dass alles miteinander verwoben ist und dass man nicht unbedingt alles so in einzelne Schubladen trennen muss, sondern dass alles, ja, dass man eher so eine holistische Herangehensweise hat an auch die Dinge, die man beibringt und die man selbst lernt und dass man dadurch plötzlich merkt, das Fach, vor dem ich immer den Horror hatte, ist eigentlich gar nicht so schlimm, weil da gibt es Aspekte, die finde ich doch ganz interessant. Und sowas, das ist, glaube ich, das ist total wichtig. Und auch natürlich Kreativität fördern. Also, dass mehr Wert drauf gelegt wird auf zum Beispiel Kunst oder auch Musik, das ist ja der Standard. Aber auch darauf, dass es auch noch ganz andere Ausdrucksformen gibt. Zum Beispiel, als wir für die Maus in England waren und haben da auch eine Schule besucht, da gibt es ein Unterrichtsfach, das heißt Drama. Das ist im Grunde sowas wie, was man bei uns vielleicht in so einer Theater-AG machen würde. Aber die Kinder lernen da im normalen Unterricht auf welch vielfältige Art und Weise man sich ausdrücken kann. Nicht nur schriftlich oder sprachlich, sondern auch mit dem Körper. Und das zu erfahren, dass es eben nicht nur das eine gibt, sondern ganz viele andere Sachen, das ist total wichtig. Und dass darauf mehr Wert gelegt werden würde, das fände ich, glaube ich, gut. Dass man eben merkt, es gibt ganz viele Arten und Weisen, wie ich mich der Welt mitteilen kann und wie ich auch die Welt aufnehmen kann. Und das ist nicht nur beschränkt auf verschiedene einzelne Fächer, sondern ja, es gibt ganz, ganz viele Sachen. Und das würde, glaube ich, auch später helfen im Berufsleben, dass man weiß, wenn ich ein Problem habe, vor dem ich stehe, es gibt nicht nur die eine Art und Weise, das zu lösen, sondern es gibt ganz viele verschiedene Arten. Und zum Abschluss finde ich ganz wichtig, ich hatte nie einen Plan. Ich wusste nie, was ich mit meinem Leben anfangen sollte. Und fand das immer total problematisch, weil in der Schule war es ganz klar, erst gibt's Abitur oder was auch immer für einen Abschluss man wählt. Und ich habe immer die Freunde von mir beneidet, die danach wussten, was sie machen. Das, zum Beispiel der eine ging zur Bundeswehr und hat dann Berufsakademie gemacht und hat dann als Ingenieur bei einem großen Konzern angefangen. Und das fand ich so, ich war richtig neidisch, weil ich einfach überhaupt nicht wusste, was ich machen sollte. Und inzwischen habe ich mich zum einen dran gewöhnt und zum anderen gibt es ja auch Studien, wo plötzlich feststeht, die Leute, die kein Ziel haben, also es wurde verglichen, wer ist erfolgreicher oder wer ist glücklicher, die ein Ziel vor Augen haben und ganz zielstrebig darauf hinarbeiten oder die vielleicht keinen 5-Jahres-Plan haben oder einen 10-Jahres-Plan. Und es wurde dann festgestellt, dass die Leute, die kein Ziel haben, viel eher dazu bereit sind, links und rechts vom Weg zu gucken, was sich sonst noch so ergibt. Und ganz viele Sachen mitleben und erleben, die jemand, der ganz zielstrebig ist, vielleicht ignoriert und gar nicht mitbekommt. Und dieser Artikel, wo das drin stand, hat einen ganz tollen Titel gehabt. Und das ist so, habe ich mir als geheimes Motto für mein Leben dann geschnappt. Und der hieß Celebrate Your Lack of Plan. Und das fand ich immer ganz gut. Dass es völlig okay ist, keinen Plan zu haben. Es wird sich was ergeben, wenn man einfach die Augen aufhält. Und das ist so das Wichtige, dass man neugierig bleibt und guckt, was ist so alles da? Auch links und rechts vom vorgegebenen Weg. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man seinen Kindern mitgeben kann. Es ist völlig okay, schlechte Noten zu haben, wenn du einfach nur wach bleibst und guckst, was die Welt so alles dir bieten kann.
Mit diesem wunderbaren Schlussstatement des Wer schwankt, hat mehr vom Weg, möchte ich mich bedanken für diese wunderbare Ausgabe der EdoCouch. Ich wünsche noch einen schönen Messetag. Dankeschön.
Vielen Dank.
Das war's mit der EdoCouch. Wir bedanken uns beim Cornelsen Verlag für die freundliche Unterstützung dieser Ausgabe. Bis zum nächsten Mal.